Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Okay, es ist dieser super heiße Mittwoch, der 26. Juni 2019. Friedrich Hoog begrüßt Sie um gleich 16.01 Uhr ganz herzlich zur heutigen Plattform bei Radio Free FM. Wir folgen in dieser Sendung Sophia Tegel in die spannende Welt der Tierpräparation. Stirbt also Ihr geliebtes Haustier oder haben Sie im Wald erstmals eine arme Sau erlegt? Ja, dann können Sie das Tier bei ihr ausstopfen lassen, wie man landläufig zu sagen pflegt. Wie das funktioniert, was man beachten muss und wohin man sich wendet, all das wollen wir in dieser Stunde gemeinsam aufarbeiten. Ganz herzlich willkommen, Sophia Tegel.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist, liebe Sophia. Erzähl doch ein bisschen über dich, was magst du so? Und du musst uns natürlich schon verraten, wie kommt man denn dazu, Tiere zu präparieren?
Ja, also ich komme aus Tannhausen, bin 25 Jahre alt und habe relativ früh meinen Jagdschein gemacht. Und so hat das Ganze eigentlich angefangen. Ich habe mit 16 meinen Jagdschein, den Falknerschein und den Fischereischein gemacht. Und dann waren wir auf Jagd, mit meinem Vater war ich da unterwegs und dann durfte ich meinen ersten Rehbock erlegen. Und der war eben abnorm, sagt man da. Also das war ein recht ungewöhnlicher Rehbock. Und da hat mein Vater sofort gesagt, ach, die Besonderheit, die müssen wir erhalten auf jeden Fall. Und ja, so hat man beschlossen, dass der Rehbock erstmal präpariert wird.
Pflegt dein Vater auch die Kunst des Jagens?
Ja, der jagt auch sehr viel und sehr passioniert. Vor allem mit unseren zwei Hunden sind wir da schon sehr eingebunden immer auf der Jagd.
Hat dich als Kind das schon inspiriert?
Ja, natürlich. Aber so einen richtigen Bezug habe ich dann wirklich erst bekommen, als ich dann selber zum Jagen angefangen habe. Und mir war es halt immer schade, dass man halt oftmals aus den Häuten oder aus den Tieren nichts machen kann, weil man sie einfach nicht konservieren kann. Und deswegen habe ich mich eben mit dem Konservieren dann eben näher beschäftigt.
Ab wie vielen Jahren darf man denn den Jagdschein machen?
Den darf man machen ab 15 und mit 16 bekommt man einen Jugendjagdschein und wenn man 18 ist, bekommt man, sage ich mal, den Erwachsenenjagdschein.
Was ist denn da der Unterschied zwischen Jugendjagdschein und Erwachsenenjagdschein? Was darf man als Jugendlicher noch nicht jagen, was man als Erwachsener darf?
Man darf zum Beispiel nicht auf Gesellschaftsjagden, also sprich jetzt, wenn eine Treib- oder Drückjagd ist, wo mehrere Jäger sind, da darf man noch nicht mitmachen, weil es praktisch, da muss man eben die Volljährigkeit dann erstmal erreichen, dass man das darf.
Das klingt jetzt alles recht blutig. Hatte ich das nicht irgendwie auch mal so ein bisschen abgeschreckt? Oder dass du gedacht hast, Mensch, das arme Tier, jetzt lebt es nicht mehr?
Ja, natürlich. Man ist da schon immer ein bisschen im Zwiespalt. Allerdings ist es dann so, dass dann die Freude und die Motivation dann doch überwiegt, dass man das Tier wieder naturgetreu eins zu eins wieder zum Leben erweckt in dem Sinne und dem praktisch ein zweites Leben schenkt. Und es wird ja immer alles verwertet, also ist eigentlich die optimale Verwertung dann gegeben. Sprich, zum einen möchte der Jäger ja das Wildfleisch haben, das er selber eben dann in der heimischen Küche zubereiten kann. Und zudem kann ich dann noch die Haut oder eben den Balg konservieren und schön darstellen. Und dann hat jeder Freude und es ist nichts verschwendet und ist natürlich dann auch super nachhaltig.
Was hast du jetzt mit dem ersten Rehbock gemacht? Habt ihr den wirklich selber alle zu Hause aufgefespert? Ich glaube, da brauchen wir ein paar Tage, oder?
Ja, was geht. Also so ein Rehbock hat so zwischen 17 und 20 Kilogramm bei uns im Schnitt. Und da sind aber dann noch die Knochen mit dabei. Die fallen natürlich auch ins Gewicht. An denen haben dann nur die Hunde Freude. Aber da braucht man schon eine Weile. Aber so ein paar Festtagsbraten gibt es dann da schon.
Ui, also gut. Und Gastronomen, die euch das abnehmen, habt ihr das auch an der Hand?
Gibt's auch, die das übernehmen bei uns im Landkreis. Und da muss man sagen, es ist halt 100% biologisch. Besser geht's eigentlich nicht. Ist wunderbar aufgewachsen, konnte im Optimalfall bis zuletzt essen und tun, was es wollte. Und von dem her sind wir da alle Fans von Wildfleisch daheim.
Tschernobyl, wird da heute noch drauf geguckt? Muss man da noch was kontrollieren lassen auf Belastung?
Ja, das wird schon, vor allem bei Wildschweinen eben, da die eben im Boden wühlen. Und da gibt es den sogenannten Hirschtrüffel. Und in diesem Hirschtrüffel, das ist eine Knolle, da sammelt sich, oder da ist eben das Radioaktive höher konzentriert als in anderen Pilzen oder Nahrung, die das Wildschwein aufnimmt. Und da muss jedes Wildschwein wird auf Trichinen kontrolliert und aber auch gleichzeitig auf Becquerel untersucht. Und wenn das einen bestimmten Wert überschreitet, dann darf man es nicht praktisch in den Verzehr übernehmen und muss es dann von der Tierkörperbeseitigung entsorgen lassen. Also wird alles kontrolliert und geht alles mit rechten Dingen zu.
Wenn ich zu viele Trüffel gegessen habe, dann habe ich mal Lust auf Fleisch. Bei Schweinen, glaube ich, heißen die Dinge dann Regenwürmer. Und dann kommen die aus dem Wald raus und wühlen im Acker oder im Garten von den Leuten. Müsst ihr da irgendwie haften dafür?
Ja, das ist immer ein bisschen der Clinch zwischen den Landwirten und den Jägern. Die Landwirte möchten natürlich so wenig Schaden wie möglich haben. Der Jäger in dem Fall auch, weil wir dafür haften und aufkommen müssen. Es ist aber immer von Revier zu Revier unterschiedlich, was für Vereinbarungen man bei der Jagdpacht abgeschlossen hat. Und manche haben eben mehr Schäden als andere, je nachdem auch welches Gebiet das ist oder wie der Wald auch zusammengesetzt ist. Oder ob die Landwirte auch Zäune gezogen haben oder wie das da geregelt ist. Manche machen das auch zusammen. Es kommt immer drauf an, aber natürlich, da sind wir schon immer dahinter, dass wir, also ich sage mal, die ganze Jägerschaft ist da natürlich schon interessiert, dass es so wenig Schäden wie möglich gibt. Wir tun unser Bestes.
Eine Frage noch zu dem Thema, gibt es da einen Unterschied zwischen landwirtschaftlich genutzter Fläche und Schrebergarten oder so?
Oh, das bist du jetzt nicht, aber ich glaube, man muss dann schon auch dafür aufkommen, aber das ist jetzt bei uns jetzt noch nicht so akut, sage ich mal, bei uns in Baden-Württemberg oder in Bayern eben. Aber in Brandenburg, das kennt man ja immer, sage ich mal, aus den Nachrichten, wo dann berichtet wird, dass die Wildschweine eben im Gärtle stehen und die ganzen Blumenbeete umwühlen. Aber das ist bei uns Gott sei Dank noch nicht der Fall.
Jetzt hast du erzählt, du hast mit 16 den Jagdschein gemacht, auch Fischerei. Und was noch das dritte war?
Falkner-Jagdschein.
Was macht man mit einem Falkner-Jagdschein?
Ja, man geht mit einem Falken, mit einem Beizvogel, geht man da auf die Jagd. Oder eben zum Beispiel mit einem Habicht. Also ganz unterschiedlich, je nachdem. Also man kann von Uhu, einen Uhu hatte ich geführt, aber man kann aber auch einen Wanderfalken oder einen Adler, theoretisch kann man auch alles machen.
Und die bringen einem dann einen Hasen an, oder?
Fast. Nee, also man trainiert die zunächst und trägt die ab, bedeutet das. Also man gewöhnt sie an den Menschen und an den täglichen Kontakt. Dann trainiert man sie am Federspiel, also lässt den Vogel praktisch an zwei so Flügeln, die man von der erlegten Beute schon mal hatte, trainiert man den, dass der Ausdauer bekommt, der Jungvogel. Und dann geht man eben zum Beispiel hauptsächlich auf Krähenjagd, weil es davon relativ viele gibt. Und jagt eben dann dort, bejagt die Krähen. Und der Falke, der schlägt die Krähe in der Luft. Und dann im Optimalfall kommt er dann eben mit der Krähe am Boden dann praktisch an oder schlägt sie in der Luft und landet dann auf der Beute.
Okay, das war jetzt also so zunächst mal für dich alles Hobby. Du hast sicherlich auch irgendwie Schule und Studium oder irgendwas gemacht?
Genau, nebenzu. Ja, also das Ganze habe ich ja während der Schulzeit Jagdschein und Falknerschein alles gemacht. Nach der Schulzeit habe ich mich dann auf Tierpräparation erstmal konzentriert, weil das zunächst mit meinem Studienplatz nicht von Anfang an dem gewünschten funktioniert hat. Und jetzt relativ spät habe ich mich dann aber doch noch für Studium entschieden, aber das mache ich in Agrarwissenschaften. Da ich da eben die beste Kombination gesehen habe von bezüglich der Tierpräparation und Jagd auch von der ganzen Naturökologie, Zoologie, Anatomie, die man dann in Modulen im Studium eben belegen kann und habe mich eben so für Agrarwissenschaften entschieden.
Wo studierst du? Welches Semester?
Ich studiere in Stuttgart, in Hohenheim, an der Uni Hohenheim, eine wunderschöne Uni, nur zu empfehlen. Aber genau, da studiere ich jetzt seit 3 Semestern.
Guti, jetzt machen wir ein bisschen Musik und dann wollen wir wissen, wie das genau gelaufen ist mit deinem ersten Rehbock und wo du den hast präparieren lassen und wie du dann selber dazu gekommen bist, das auch zu machen. Weil es heute so heiß ist, macht uns Eddie Cochran jetzt den Summertime Blues.
Hat es noch Musik? Wir haben es noch handwerklich drauf.
Ja, sagt Sophia Tegel, unser heutiger Studiogast in der Plattform bei Radio Free FM. Sie ist Tierpräparatorin und Sophia, ich habe nachher noch ein neues Rock'n'Roll-Stück für dich mitgebracht. Wir hatten schon von einem kapitalen, ganz großen Rehbock. Gibt es da irgendwie, zählt man da auch Enten wie bei einem Hirsch oder wie ist das bei denen?
Ja, entweder das oder eben zum Beispiel, es geht auch nach Gehirngewicht, geht es dann auch. Oder eben, wenn das zum Beispiel eine bestimmte Form hat, das Gehirn. Also wenn das jetzt nicht der reguläre, ganz normale Wuchs vom Gehirn ist, sondern irgendwie eine Besonderheit. Und bei mir war das ein Spießer, nennt man das. Und das ist, wenn ein ganz alter Rehbock eigentlich schon wieder schwächer wird im Gehirn und dann zurücksetzt, nennt man das. Das bedeutet, dass praktisch die Masse wieder zurückgeht und bei dem waren eben nur wie so 2 ganz lange Spieße. Und da ist eben die Besonderheit, man nennt das auch einen Mörderbock, weil dieser Rehbock andere Rehböcke in der Brunftzeit kaputt macht. Weil normalerweise die Enten, wenn die kämpfen oder sich stoßen, verkeilen die und verletzen die Rehböcke aber nicht. Aber der, dadurch, dass der keine Enten mehr hat, der würde dem anderen sehr verletzen.
Mhm. Hast also ein gutes Werk getan, indem du den beseitigt hast. Und jetzt liegt er da so vor dir und dein Vater sagt, naja, irgendwas müssen wir jetzt mit dem tun, dass wir den erhalten können. Wie lief es dann zunächst mal weiter? Wahrscheinlich in dem Moment noch nicht final orientiert, dass du später mal selber präparierst, gell?
Nee, also im ersten Moment habe ich da natürlich nicht dran gedacht. Also das war, glaube ich, das Letzte. Ich habe eigentlich auch gar nicht gewusst, wie das Ganze funktioniert. Eigentlich null Ahnung gehabt. Das Erste war nur, das war eigentlich ziemlich blöd, weil erst haben wir in dem ganzen hohen Gras haben wir den Rehbock erstmal gar nicht gefunden. Dann hat man erst noch mit dem Hund schauen müssen, wo der Rehbock war, hatten dann aber recht schnell. Und dann sind wir erstmal den Rehbock versorgen gegangen. Das heißt, wir haben den aufbrechen müssen, sprich erst einmal die ganzen Innereien praktisch rausnehmen müssen, weil sonst schnell das Fleisch kaputt geht.
Da hat sich sicher der Hund gefreut, oder?
Ja, aber das kriegen bei uns die Hunde nicht gleich, weil das gibt erstens eine Riesensauerei und es ist auch nicht ganz gesund für den Hund, wenn der da alles einfach so fressen darf, soll. Das macht man eigentlich nicht. Ja, aber die kriegen schon immer ihr Leckerli, kriegen sie natürlich schon immer ab.
Okay, und jetzt habt ihr gesagt, das muss präpariert werden, das muss erhalten werden. Genau. Und wie habt ihr das jetzt eingefädelt?
Genau, erst einmal eben aufbrochen, erst einmal versorgt vorerst und dann erst einmal in die Kühlung gehangen. Und wir haben aber Gott sei Dank die Decke nicht verschnitten. Das ist schon mal ganz wichtig bei einem Rehbock, dass man den nicht dass man so wenig Schnitte wie möglich eigentlich macht. Weil sonst habe ich ein Problem beim Präparieren hinterher, dass ich diese Schnitte wieder verberge. Weil einfach Haare fehlen oder ja, und lauter so Geschichten. Und da ist es eben dann wichtig, dass es sofort versorgt wird. Und mein Papa war da Gott sei Dank nur so geistesgegenwärtig und hat gesagt, jetzt mach mal langsam und mach den jetzt mal nicht kaputt. Und dann gucken wir erst mal, wie man den präpariert. Machen wir uns erstmal nur schlau.
Und jetzt musst du dir jemanden finden, der das kann. Und jemand musste ja auch das Fleisch dann versorgen. Da habt ihr wahrscheinlich selber schon Erfahrung gehabt. Aber jetzt, wie finde ich jemanden, der präparieren kann? Wie habt ihr das gemacht?
Genau, bei uns in der Gegend war in Burgau der Arthur Weindl damals noch aktiv, der mittlerweile leider nicht mehr arbeitet aus Altersgründen. Aber der war bei uns mehr oder weniger bekannt. Da hat mein Vater, als er klein war, hat er da schon seine Fasanen und so Sachen hingebracht. Und dort sind wir dann hingegangen, haben mit dem Arthur geredet und ich habe mir halt Löcher in der Bauch gefragt, ja, wie macht man das, was kommt denn da in den Reihen und überhaupt, konnte man da ja natürlich nichts davon darunter vorstellen. Und ja, dann hat der Arthur gesagt, ja, kannst mir ja helfen, wenn du magst. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Und das habe ich ja dann auch getan.
Du warst also mit dabei, als der euren Rehbock präpariert hat.
Genau.
Und was hast du da jetzt zunächst erlebt? Wie hast du das empfunden? Was hat er alles für Werkzeuge mitgebracht, um das zu bewerkstelligen?
Ja, das war eigentlich gar nicht so arg dramatisch, sage ich mal. Der hat halt Skalpelle und Messer hat er halt gehabt und da hat man erstmal die Haut abgezogen. Dann hat man das Ganze entfettet und entfleischt, die Haut. Weil im Endeffekt brauche ich für Tierpräparation lediglich die Haut. Also lediglich die Haut oder bei Vögeln ist es so, dass man da auch die Haut mit den Federn praktisch konserviert, erst im ersten Schritt abzieht, entfettet, entfleischt. So, dann wird das Ganze gewaschen, damit der ganze Dreck und das ganze Blut praktisch rausgewaschen wird. Wir Jäger sagen da Schweiß zum Blut in der Jägersprache. Und dann wird die Haut gegerbt. Und das wird dann gemacht. Dann ist soweit die Haut einmal konserviert. So, und dann kommen wir eigentlich zum zweiten Schritt, das eigentliche Präparieren, wo man dann das Handwerk dann nochmal zur Geltung kommt. Das ist, wenn man dann eben den Kunstkörper, das aus PU-Schaum in der Regel, ein PU-Schaumkörper in der Form von einem Rehbock und je nachdem, wie der Kunde das dann will, ob er nach rechts oder links oder geradeaus schauen soll oder auch wie groß der Rehbock ist oder wie alt, gibt es eben verschiedene Formen und da wird das Ganze dann wieder drüber gestülpt, in Anführungsstrichen.
Gibt es diese Körper von der Stange zu kaufen oder muss man die selber gestalten?
Das ist unterschiedlich, sowohl als auch. Man kann die, da gibt es Firmen, die herstellen. Es gibt aber, bei mir ist es jetzt so, ich mache meine eigenen Formen, weil dann habe ich die Formen so, wie ich sie möchte, weil natürlich jeder Präparator hat ein bisschen seine eigene Handschrift und da ist es bei mir eben so, dass ich das gerne selber mache, damit es auch so realistisch wie möglich ausschaut.
Also das heißt, du musst dir quasi eine Art Knetmasse oder so besorgen oder den Grundstoff und dann selber formen dann später, oder?
Ja, man macht zunächst einmal ein Modell von einem Rehbock und den modelliert man dann. Von dem macht man dann wieder einen Abdruck und praktisch muss man sich vorstellen wie so eine Kuchenbackform in Anführungsstrichen. Und dann schaltet man das Ganze wieder aus und dann kann man es natürlich immer reproduzieren.
Das Kleid passt ja nur, wenn quasi die Größe vom Körper stimmt, oder?
Ja, genau. Und das ist eben die Kunst dran. Weil wenn eine Form nicht hundertprozentig passt, dann passt die Haut nicht an den richtigen Stellen. Das bedeutet dann sieht es immer nicht so realistisch aus. Und das ist eigentlich die Sache, dass eigentlich eins zu eins den Körper, den Grundbau, das Fundament für das Präparat eigentlich so korrekt zu gestalten, anatomisch korrekt zum einen, aber auch so lebensnah zum anderen, wie möglich eben immer zu gestalten.
Jetzt gehen wir weiter zurück nach Burgau. Wie viele Tage hast du dann beim Präparator verbracht, um dazu zu schauen? Wie lange dauert so für ein Tier der Gesamtvorgang?
Das kann man gar nicht so sagen, weil das Problem ist, dass ich mehrere Arbeitsschritte gar nicht hintereinander machen kann. Also ich habe immer zum Beispiel Einwirkzeit oder Garbzeit, die man warten muss und dann eben dazwischen kann man dann noch die Form vorbereiten und so Sachen. Aber man kann alles nicht in einem machen. Zum Trocknen allein, bis das Präparat komplett getrocknet ist, braucht man zum Beispiel allein 4 bis 6 Wochen. Also das ist dann schon ein längerer Zeitraum. Aber in der Regel so, sage ich mal, gesamte Arbeitszeit kann man jetzt so zwischen 6, 8 bis 10 Wochen, je nach Präparat natürlich und Größe natürlich auch unterschiedlich.
Dein Geduldsfaden war groß damals, oder?
Ja, sehr.
Und jetzt heute, wo ist jetzt heute dieser Rehbock? Hast du den noch?
Ja, den habe ich noch. Das ist auch das einzige Präparat, das bei mir im Zimmer hängt. Dass ich also jeden Tag, sehen möchte, weil oftmals findet man natürlich immer selber Fehler, wenn man selbstkritisch ist und dann, wenn man jeden Tag seine eigenen Fehler sieht, ist es manchmal nicht so schön, aber bei dem ist es eben wirklich so, dass es der erste ist und ja, das ist schön.
Du sagst, er hängt in deinem Zimmer. Wie viel von dem Rehbock ist denn da überhaupt jetzt noch übrig? Nur der Kopf oder wie weit geht es runter zum Rumpf?
Also man nennt das Trägerpräparat oder auf Englisch auch Shoulder Mount. Das bedeutet, dass der Kopf, der Nacken und noch ein Teil von der Brust auch noch praktisch komplett erhalten ist.
Der schaut quasi aus der Wand raus.
Genau.
Ich erinnere mich da an die Serie The Munsters. Da war ja der Opa war ja eine Fledermaus sozusagen. Und der Herman Munster, der Papa, der kam da mal in den Keller runter. Und der Opa, der hängt da an der Wäscheleine, so Knie in der Wäscheleine. Und dann sagt er da, oh Grandpa, what are you doing? Dann sagt der Grandpa, oh, I'm just hanging around.
Ja, genau, das macht er bei mir auch.
Okay, und fühlt sich da immer noch wohl nach all den Jahren.
Ja.
Und du fühlst dich mit ihm wohl.
Genau.
So, und jetzt habt ihr im Prinzip das erste Werk getan. Hast du dann schon bei anderen Tieren, die er präpariert hat, zugeschaut oder wie ging es dann weiter?
Ja, und dann war es erstmal so, dann habe ich erstmal das Abi gemacht noch. Dann war es ganz unterschiedlich. Ich war dann immer halbtags, war ich dann beim Arthur, wie es eben halt hinausging auch bei mir. Also es war jetzt nie was Festes oder so. Und ich habe natürlich dann erst immer die Jobs gemacht, die der Arthur nicht so gern mochte und eben eins nach dem anderen halt dann immer auch dazu gelernt. Und dann hat der Arthur zu mir gesagt, so Sophia, jetzt kann ich da eigentlich nicht mehr zeigen, weil du nimmst es eigentlich genauer wie ich. Und aus Altersgründen konnte dann auch nicht mehr oder wollte halt auch nicht mehr so viel machen. Und dann bin ich nach Belgien gegangen für mehrere Monate, war in Belgien und hab mich am Großwild dann geübt. Und letztes Jahr war ich in Afrika, habe mich da auch an eben afrikanischem Wild geübt und lauter so Geschichten und bin halt seitdem immer unterwegs und schaue mir die Tiere an, wie sie denn in Realität ausschauen, nehme Fotos, dass ich es wieder eben so eins zu eins nachbauen kann.
Ist Tierpräparation ein offizieller Ausbildungsberuf?
Kann man machen, ja. Da gibt es auch eine Schule in Bochum, an der ich allerdings nicht war. Ich habe eher den Weg gewählt, Learning by Doing. Und ich werde aber noch die externe Prüfung werde ich auch noch machen, dass ich praktisch staatlich geprüfter Präparator bin.
Okay, was du jetzt so alles magst in deinem Präparationsdasein, das hören wir gleich. Jetzt habe ich diesen etwas neueren Rock'n'Roller für dich dabei. Eine Single aus dem letzten Monat, am 17. Mai, Single herausgekommen von Mathiel, Schöne Connepa. Und es ist auch Rock'n'Roll, let's go. Wo Sarah Connor recht hat, hat sie recht. Im Lied Ruiniert von der neuen CD Herzkraftwerke. Radio Free FM, die Plattform. Wir folgen Sophia Tegel in ein Präparationsstudio oder wie heißt es genau? Zunächst mal, wo du beim Arthur quasi gelernt hast und wo du jetzt arbeitest. Wo arbeitest du denn jetzt? Wie heißt es und wo ist es genau?
Genau, also es ist in Tannhausen, in meinem Elternhaus habe ich mir mal kleine, aber feine Werkstatt eingerichtet.
Du hast also nicht in Burgau das quasi übernommen, die Räume vom...
Nein.
Vom Mentor?
Genau. Ich habe mich selbstständig gemacht und eben in meinen eigenen Räumen und hab dann eben geschaut, wie das langsam selber Aufbaugeschäft.
Nennt man das jetzt Atelier, Kanzlei oder Praxis, wird man es nicht nennen? Wie nennt man das dann?
Man kann es nennen Atelier, ich sage aber immer lieber Werkstatt, das hört sich ein bisschen bodenständiger an.
Okay, also jetzt sind wir im Prinzip vom Arthur irgendwann weggegangen. Du hast also sicherlich dort viele Tiere im Prinzip mit ihm zusammen präpariert und machst es jetzt seit wann genau on your own feet?
Genau, also selbstständig bin ich seit 2015 und 2016 habe ich auch meine erste Messe gemacht. Ich bin immer viel auf Jagdmessen unterwegs. Da gibt es 3 bis 4 Stück in ganz Deutschland oder auch in Österreich gibt es eine. Und da bin ich eben dann aktiv geworden, weil ich habe gesagt, ja, ich muss aus dem Keller raus irgendwie, muss ich jetzt eben schauen, dass ich eben auch Kunden bekomme.
Genau, weil du kannst ja nicht jedes Mal irgendwas schießen und wieder ein Rehbock präparieren, da wird es ja langweilig. Wie kriegt man Kunden und was wollen die Kunden von dir?
Genau, also es ist immer ganz unterschiedlich. Haustiere zum Beispiel mache ich nicht, da rate ich immer den Leuten davon ab, weil ich vergleiche es immer mit einem Familienmitglied, das man zwar nicht loslassen möchte in der Trauer im ersten Moment, aber man macht den Leuten meistens keine Freude damit und die kennen ihre Tiere besser wie ich selber und es wird nie hundertprozentig so werden, wie sie sich das oftmals vorstellen. Und bei den Jägern ist es immer so, ich kann ja nur frische Sachen, frisch erlegte Tiere konservieren. Also wenn da die Bakterien schon dran gearbeitet haben, dann habe ich Haarverlust und dann kann ich auch nichts mehr tun. Und entweder ich kriege die Sachen frisch, gefroren oder, wenn sie aus dem Ausland kommen, eben gesalzen und getrocknet. Dann kommt nur die Haut und das Gehirn oder das Geweih und teilweise oder auch Schädel und dann kann ich damit arbeiten.
Also wir haben das ja vorhin schon festgestellt, in dem Präparat später, wenn das Tier also fertig ist, ausgestopft ist, da ist eigentlich von dem ursprünglichen Skelett oder ähnliches gar nichts mehr drin. Das ist alles ein Kunststoff, wie hast du das bezeichnet?
Polyurethanschaum, PU-Schaum, also wie so Bauschaum kennt man, wo man die Fenster praktisch einsetzt in die Häuser, aber davon eine sehr harte Variante, die man sägen, schneiden und schleifen kann und schnitzen.
Bekommst du deine Kunden beim Messen oder gucken die auf die Website bei dir? Wie heißt denn deine Website? Wie läuft es genau?
Also Tierpräparation, tierpräparation-tegel.de, das ist die Webseite, wo man ein paar meiner Arbeiten sich anschauen kann. Und hauptsächlich natürlich über Jagdmessen, beziehungsweise aber auch sehr viel heutzutage über das Internet kommen die Leute auf mich zu. Es ist bei mir immer, sage ich mal, recht einfach, dass ich sage, ich kann es dem Kunden immer selber überlassen, ob er zu mir möchte oder nicht. Ich sage immer, schaut euch die Bilder an, wenn das euch von der Qualität her zusagt, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Und dann, sage ich mal, ist die optische oder die visuelle Entscheidung, Kraft ist bei mir meistens besser, weil viele, die mich sehen, ich als 1,60 Meter laufender Meter, da glauben die meisten gestandenen Jäger natürlich nicht, dass ich jetzt Großwild präpariere, aber da kann ich die dann meistens dann Gott sei Dank doch überzeugen.
Welche Tiere präparierst du denn am liebsten oder welche gar nicht?
Also gar nicht mache ich ja Fische zum Beispiel, das ist eine Nasspräparation. Das überlasse ich dann wirklich lieber den Profis, die sich nur damit auseinandersetzen. Und Haustiere mache ich eben nicht. Allein ich selber würde mir sehr auch mein Haustier jetzt nicht präparieren. Aber hauptsächlich, was mir Spaß macht, ist so die heimische Tierwelt natürlich. Aber wenn man was Exotisches natürlich bekommt, das ist natürlich auch sehr aufregend. Oder wenn man was zum ersten Mal präpariert, dann gibt man sich natürlich auch nochmal viel mehr Mühe, weil man einfach nicht die Erfahrung darin hat.
Führst du Buch über die Tiere? Wie viele, Rehböcke habe ich jetzt schon präpariert oder so?
Nee, da habe ich schon lange den Überblick darüber verloren.
Also du kannst es gar nicht sagen, ich habe am häufigsten Wildschweine oder Rehböcke oder das oder jenes gemacht.
Doch, das kann ich schon sagen.
Also was ist es denn so gefühlsmäßig, die Top 3?
Eigentlich ja, Rehböcke. Ja, doch. Also Rehböcke auf Platz Nummer 1. Platz Nummer 2 sind Vögel aller Art. Also ja, also jetzt Jagdwild und so weiter und so fort. Und dann auch, ja, was bei uns halt hauptsächlich vorkommt, sind schon die Wildschweine.
Jetzt erzähl doch noch ein bisschen so aus der Werkstatt. Also die Tiere landen jetzt bei dir und du hast jetzt ein Skalpell und man nehme.
Genau, man nehme ein Skalpell, Handschuhe und bereite die Werkstatt so vor, dass man sauber schaffen kann. Und wenn das Tier gefroren ist, dann muss ich es erst auftauen. Machen wir es jetzt am Beispiel von einem Marder, einem Steinmarder. Und der wird dann abzogen. Dann mache ich am Bauch im unteren Drittel vom Bauch bis zum After mache ich einen Schnitt. Aber es ist ein Schnitt, der lediglich praktisch die Haut durchschneidet, aber nicht die Bauchdecke. Weil viele Leute denken, ich wurschtel da irgendwo in die Eingeweide rum, aber damit habe ich Gott sei Dank nichts am Hut. Ich mache das alles so, dass es praktisch verschlossen bleibt und kümmere mich nur um die Haut und ziehe das ab. Das wird dann abgeschabt, wird alles fett- und fleischfrei gemacht und gewaschen, der Balg, die Ohren zum Beispiel. Es ist ja so, dass bei uns auch zwei Hautpartien aufeinander gewachsen oder aneinander gewachsen sind um einen Knorpel herum. Die muss man spalten, also da muss man dazwischen gehen, damit praktisch die Gerbflüssigkeit rein kann und eben von innen praktisch die Haut konservieren kann. Und die Pfoten zum Beispiel, die muss ich auch komplett auslösen, da muss auch der gesamte Knochen rausgemacht werden und die Lippen müssen auch gespalten werden, wie wir sagen, also damit auch wieder die Gerbflüssigkeit überall so schnell wie möglich und so gut wie möglich das Ganze durchdringen kann. Dann nehme ich eben den Körper her, den Kadaver, den nackigen sozusagen und mache anhand von dem und anhand den Maßen, die ich praktisch von dem entnehmen kann, baue ich praktisch den Kunstkörper in der gewünschten Position, wie ihn der Jäger haben will, nach. Und dann, wenn das gemacht ist, die Haut gegabt ist, wieder zurückkommt praktisch, mache ich Kunstknorpel in die Ohren rein. Die Augen am Kunstkörper, die werden dann hinmodelliert und der Gesichtsausdruck wird dann modelliert, praktisch Nase und so weiter und so fort. Und dann wird das Ganze mit Kleber eingestrichen. Die Haut kommt wieder drauf, die Haut an die richtigen Stellen gerückt und geschoben und platziert, so lange bis es passt. Mit Nadeln fixiert, auch komplett um Augen, Nase und Mund wieder alles fixiert, wird das Ganze zugenäht, gewaschen, geföhnt und nochmal ein bisschen korrigiert. Und je nachdem, das ist ganz, die Haut ist ja auch feucht, wenn die praktisch drüber gezogen wird. Und solange die feucht ist, kann ich nur mit dir arbeiten. Und eben sind es immer vereinzelte Schritte. Da muss ich dann immer 1, 2, 3 Tage, je nachdem, wie groß das Tier ist, immer dabei bleiben im Trocknungsprozess und dann immer nur nachkorrigieren und nachnadeln. Genau, und dann trocknet das Ganze erstmal so 4 bis 6 Wochen. Danach entnehme ich alle Nadeln und dann kommt immer das Make-up, sage ich immer. Dann werden zum Beispiel die Augenlider nochmal modelliert. Und dann kommt mit Airbrush, tue ich dann praktisch um die Augen, die Nase rum oder an Partien, wo die Haut nackt ist, also oder wenig Haare sind. Das wird dann auch nochmal koloriert, weil die durch den Trocknungsprozess die Farbe verlieren.
Welche gesundheitstechnischen und rechtlichen Vorschriften musst du da beachten?
Das ist schon eine Reihe. Also ich bin EU-zertifizierter Betrieb. Ich muss also da schon Hygienemaßnahmen und so weiter und so fort, muss ich da schon bewerkstelligen und vorhanden haben. Das wird auch von einem Veterinär abgenommen vor Ort dann, der das Ganze begutachtet. Und ja, und da muss man zum Beispiel auch die Tierkörper, die Kadaver, die muss man dann auch in die Tierkörperverwertung bringen oder die holen das ab. Das muss man eben natürlich schon vorschriftsgemäß praktisch alles durchführen.
Jetzt gehen wir mal raus aus dem Atelier, aus der Werkstatt, wie du das nennst. Du hast schon bei Meisterschaften teilgenommen und du bist auch im Museum vertreten.
Genau, ja. Also 2018, letzten Jahr, durfte ich an der Europameisterschaft mit meinem belgischen Kollegen, haben wir zusammen eine Arbeit abgegeben dort. Und weil wir beide relativ jung sind und noch nicht so lange in der Branche aktiv sind, haben wir uns umso mehr gefreut, dass wir einen 5. Platz in der Kategorie Collective Artists gemacht haben.
Congratulations, was habt ihr genau gemacht?
Dankeschön. Wir haben einen Luchs, der aus dem Wildpark kam, mit einem Frischling empfangen, haben wir den präpariert, weil das auch bei uns jetzt auch regional ein bisschen immer mehr kommt. Die Luchse wandern ja bei uns in den Wäldern umher und eben die Wildschweine, wie wir sie ja hier auch viel haben, haben wir uns zum Thema genommen, weil wir gesagt haben, ja, wir müssen nicht immer exotisch werden, wir können auch mal ganz regional und realistisch bleiben. Ja, und dann ist es eben so gewesen, dass das haben wir schon bewerkstelligt und dann hat sich es halt bei mir immer so weiterentwickelt und dann das Museum Ulm, das naturkundliche Bildungszentrum in der Konhausgasse, ist auf mich zugekommen, ob ich nicht ihre Sammlung betreue, weil die ein bisschen Probleme eben mit der Handhabung und mit Schädlingen gehabt haben, was halt natürlich sehr schade ist, weil man die naturkundlichen Sammlungen natürlich immer so gut wie möglich erhalten soll und auch meines Erachtens muss, weil es einfach sind Belege aus der Natur, wie wir es ja teilweise nicht mehr bekommen können. Und ja, das müssen wir auf jeden Fall erhalten. Und da bin ich gerade aktiv und machen da auch ganz gute Fortschritte. Im Moment machen wir nur eine Sonderausstellung zum Thema Natur findet statt. Also wo haben wir Natur oder Wildtiere im urbanen Umfeld? Und da haben wir jetzt zum Beispiel, von mir ist jetzt zum Beispiel ein Präparat da ausgestellt, das ist zum Beispiel ein Waschbär und ein Schwan.
Wie sind da die Öffnungszeiten?
Die Öffnungszeiten sind in der Regel, glaube ich, von 10 bis 16 Uhr Montag ist aber geschlossen.
Und welche Maßnahmen kann man denn ergreifen, um die Exponate zu schützen vor, was weiß ich, was sind denn die größten Gefahren?
Das sind zum Beispiel Kleidermotten, wie sie jeder vermutlich kennt, die ganzen Pullover und auch Präparate eben annagen. Museumskäfer, also sind immer eigentlich Insekten, wo es eigentlich problematisch ist. Und das Problem ist halt, die schwirren halt umher oder sobald man Fenster öffnet, kann es eben sein, dass was reinkommt. wenn man es einmal in der Sammlung hat, ist es natürlich immer schwierig, das Ganze rauszubekommen. Aber wir sind gerade auf einem guten Weg. Wir machen gerade eine Thermobehandlung, haben wir jetzt hinter uns. Wir haben die ganzen Präparate katalogisiert, kategorisiert, also sprich sehr befallen, oder das kann man gar nicht mehr retten, das Präparat zum Beispiel, das gab es auch. Und jetzt tun wir die Thermo behandeln, das bedeutet, die werden erhitzt auf eine konstante Temperatur in einem Raum und dann wieder abgekühlt und nochmal erwärmt, sodass man eben so möglichst viele Insekten und auch deren Larven und Eier eben erwischen.
Genau. Okay, bevor wir uns deiner Zukunft widmen, was du jetzt so alles geplant hast, machen wir wieder ein bisschen Musik mit Mara Levin und Kim und Reggie Harris. Daughters and Sons aus der Feder von Tommy Sands aus Irland vom Mara Levin Album ganz aktuell, Facets of Folk. Psychedelischer Bluesrock hier bei Radio Free FM. Help Me Stranger, das waren The Raconteurs mit einer ganz aktuellen Single. Wir haben Sophia Tegel hier, sie ist Tierpräparatorin und von Sophia möchte ich jetzt wissen, was sind deine Zukunftspläne?
Ja, also erst einmal immer besser werden und die Tiere so naturgetreu wie möglich wirken zu lassen. Und also in Ausblick jetzt habe ich eben natürlich, dass ich zunächst noch die externe Prüfung für Präparatoren mache, dass ich mein Studium hoffentlich erfolgreich abschließen kann und dass sich die Arbeit mit dem Museum in Ulm schön entwickelt und dass wir da auch in Zukunft schöne Projekte machen können.
Du willst auch ein bisschen im Ausland tätig sein, habe ich so rausgehört vorhin bei dir.
Ja, also es ist so, dass ich vor Ort dann auch noch Skinner trainiere. Zum Beispiel dieses Jahr ist geplant, dass ich in Namibia die Leute vor Ort ausbilde, wie man eben am besten und am schnellsten einfach fachgerecht eben die Häute konserviert. Und da ist es eben wichtig, da es meistens ja immer irgendwo im Busch ist, dass das so gut wie möglich vonstatten geht. Und da müssen die Leute eben dann, weil ihr ja da meistens nicht dann vor Ort bin. Ich warte ja hier in Deutschland auf die Sachen, dass die eben hier eintreffen, bis die per Spedition kommen. Und dann müssen die das eben vor Ort gut hinbekommen. Weil wenn die das vor Ort irgendwie an irgendwo einen Hund reinkriegen, muss ich das dann hier büßen.
Wer passt da in Namibia auf dich auf? Da gibt es bestimmt Wilderer.
Ach ja, Namibia geht. Namibia ist eines der sichersten afrikanischen Länder, muss man schon sagen. Und da passt aber dann der Papa auf mich auf, der begleitet mich dieses Mal.
Okay, genehmigt. Du hast einen ganz tollen Flyer gemacht und wenn ich da die Rückseite anschaue, da ist ein wunderschönes Bild von dir drauf und dann sind da zwei richtige Untiere zu sehen. Was ist denn das?
Zum einen stehe ich erst mal neben einem Keiler, neben der Wildsau. die ist eindeutig größer wie ich. Dann ist dann oberhalb ist noch ein argentinischer Wasserbüffel drauf. Da muss man immer gucken, dass die Verankerung und die Aufhängung am Tier und auch an der Wand ausreichend genug ist.
Ah ja, so ein argentinischer Wasserbüffel, der wiegt schon so 2,50 irgendwas, oder?
Ja, schon ein bisschen. Also Lebendgewicht hat der eine Tonne, aber die Haut, wenn ich die bekomme, auch nur wenn es ein Träger oder ein Schulterpräparat eben ist, wie hier, wiegt auch was. Da bin ich immer ganz froh über meine elektrische Seilwinde, die ich dann in meiner Werkstatt befestigt habe, damit ich so Sachen dann noch handhaben kann.
Ja, ich wollte gerade sagen, so was hält man ausgestrecktem Arm auch nicht mehrere Minuten lang?
Nee, vor allem ich nicht.
Okay, also ich sehe, es macht dir auf jeden Fall tierisch Spaß, um im Genre zu bleiben. Jetzt sag noch ein Wort oder zwei, wenn du jetzt irgendwie Leute kontaktest, wenn du denen erzählen musst, was macht dir am meisten Freude an dem Ganzen?
Ach, eigentlich von A bis Z alles, weil man hat zum einen immer den persönlichen Kundenkontakt und die erzählen einem dann immer meistens mit freudestrahlenden Augen, was das Erlebnis eigentlich dahinter war. Das ist für Nichtjäger oftmals total unverständlich, aber man muss auch da sagen, dass wir eigentlich oder die Jäger meistens oder die Leute, die das eben bei mir machen lassen, das Tier eigentlich ehren möchten, weil das war so ein schönes Erlebnis für die oder so unglaublich für die, dass sie das noch konnten. Entweder ob es körperlich sehr anstrengend war oder ein sehr weiter Schuss oder einfach ganz oder widrige Witterungsumstände, dass sie dann doch zum Erfolg, zum Jagderfolg Erfolg gekommen sind. Oder ich habe auch viele Jäger, die erst danach eigentlich sehen, wie schön das Tier eigentlich ist und das eigentlich dann, ja, dann schon erhalten möchten und es ehren möchten, dadurch, dass es eben in seiner Schönheit dann weiter bestehen bleibt.
Also es ist doch ein bisschen ein Kunstwerk, nicht nur Handwerk. Was ist dein persönliches Lieblingsexponat?
Jedes hat so seine Besonderheit. Also ich kann das immer gar nicht so genau sagen, weil man steckt doch sehr viel Herzblut rein. Wenn man das alles, sage ich mal, ich muss jeden Arbeitsschritt mit der Hand machen. Es gibt eigentlich keine Maschine außer Seilwinde und einen Akkuschrauber und vielleicht nur elektrische Säge. Habe ich eigentlich ja gar keine Möglichkeit, das irgendwie maschinell oder industriell zu fertigen. Und das ist eigentlich, sage ich mal, eher die Kunst dahinter, ist eigentlich, dass es immer ein Mensch machen muss. Man kann das einfach anders gar nicht machen. Und in jedem Tier steckt genauso viel Liebe und Herzblut drin wie in dem anderen. Ob das jetzt ein kleiner Singvogel ist, den ich jetzt fürs Museum mache, der, wo ich weiß, der steht in 20, 30, 40 Jahren, steht er immer noch im Museum oder wenn nicht gar länger. Der wird von so vielen Leuten dann begutachtet, sage ich mal, oder bestaunt, wenn er gut mir gelingt. Das ist natürlich, da ist man dann schon stolz und freut sich dann darüber. Oder wenn man was präpariert und der Kunde holt es dann ab und der freut sich und man sieht, ja, erwachsene Männer, die eigentlich wieder zum Kind werden. Genauso wie Frauen, die dann total baff sind und sagen, oh Gott, das schaut ja eigentlich, ja, das schaut, ja, wer hätte jetzt nicht gedacht, dass der so lebensecht ausschaut. Gell? Dann hat man natürlich gewonnen. Und das möchte man eigentlich erreichen. Ich möchte ja eigentlich auch zum einen die Tiere schön darstellen wieder und zudem möchte ich eben den Leuten Freude bereiten.
Sagt Sophia Tegel, Tierpräparatorin. Und ich sage danke fürs Kommen und wünsche dir weiterhin viel Freude mit deiner Tätigkeit und viele Erfolge in der Zukunft.
Und ich sage vielen Dank, dass ich hier da sein durfte.
Sag nochmal, wie man dich erreichen kann.
Ja, man kann mich erreichen in Tannhausen, in der Frühmessstraße 22 in 86470 Tannhausen oder auch jederzeit per E-Mail. Meine Webseite ist tierpräparation-tegel.de und da sind wir dann immer da.
Wir sind dann auch wieder für Sie da, morgen in der Plattform. Für heute war es das. Friedrich Hoch sagt danke fürs Zuhören.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.